Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, was war das für eine Geburt in jener Nacht? Es muss eigentlich eine leichte Geburt gewesen sein, vielleicht sogar eine Sturzgeburt, die später erst die Heilige Nacht genannt werden soll. Maria hatte wohl nicht mal eine Hebamme, die ihr mit Rat und Tat zur Seite stand. Und trotzdem ging nichts schief. Ich weiß, Geburten können manchmal lange dauern, manchmal sogar über 24 Stunden. Bei Maria war das offensichtlich eine leichte Geburt. Keine Hebamme war da, obwohl Hebammen in der Geschichte Israels sonst eine entscheidende Rolle spielten. Denn sie retteten, wie heute auch immer noch, und schützen Leben, so oft sie es können. Aber Maria beklagt sich nicht. Alles wird routiniert und sehr selbstverständlich geschildert. Und von der Heiligen Nacht werden keine medizinischen Herausforderungen überliefert. Aber war das wirklich eine leichte Geburt? Eine unkomplizierte Geburt muss es gewesen sein. Von Josef und den großen seelischen Strapazen, die Väter sonst bei Geburten durchmachen, ist mit keinem Wort die Rede. Früher gab es viele Comics von fingernägelkauenden, kettenrauchenden Vätern, die vor dem Kreissaal saßen und warten, bis endlich der Nachwuchs da war. Aber Josef wurde ja auch nicht gefragt. Die Lage war zu außergewöhnlich damals. Es gab wohl viel zu viel für ihn zu tun und gleichzeitig darüber nachzudenken, ob es ihm was ausmacht. War es eine unkomplizierte Geburt? Halten wir fest, es muss auf jeden Fall eine schnelle Geburt gewesen sein. Am Abend hatten Maria und Josef selbst noch keine Herberge. Wir haben es gestern im Krippenspiel wunderbar gesehen. Und in derselben Nacht empfangen sie bereits zu dritt die Hirten als Gäste im Stall. Und zwar bei einer Geburt unter katastrophalen hygienischen und sozialen Umständen, die wir heute so schildern. Es ist auf jeden Fall eine Geburt gewesen in sehr ungewöhnlichen, in sehr verrückten Umständen. Im Stall zu Bethlehem kommt Gott in einer verrückten Welt zur Welt, wie alle anderen Kinder danach in dieser Welt auch. Ich habe die Frage mir gestellt, wie viele Kinder sind seither unter unzumutbaren Umständen auf die Welt gekommen? Oder wie viele Kinder sind schon gestorben, ehe sie gelebt haben? Wie es zum Beispiel am 9. März vergangenen Jahres geschah in Mariupol, dem Krankenhaus in der Ukraine, das bombardiert wurde. Da kamen nach allem, was wir wissen, mindestens eine Schwangere und ihr Ungeborenes ums Leben. Wir erinnern uns an diese Dinge nicht gerne, vielleicht nur ganz vage noch, weil seither auch so viel anderes Schlimmes, so viel anderes Grauenhaftes auch dazu kam. Wie viele schwere Geburten gab es wohl schon in einem der Flüchtlingslager auf den fünf griechischen Inseln Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros, wohin vor allem Menschen aus Syrien und Afghanistan irgendwie hingelangt sind. Ungefähr 17.000 Menschen lebten im Dezember 2023 in diesem Monat dort als Flüchtlinge, als Migrantinnen und Migranten, wie die UNO-Flüchtlingshilfe mitteilt. Wie viele Geburten sind dort geschehen? Und ganz bestimmt wurde heute Nacht auch irgendwo im Gazastreifen und in Israel ein Kind geboren. Im Gazastreifen ist die Geburtenrate trotz des grausamen Terrorregimes eins der höchsten weltweit. Und die Bevölkerung, die Hälfte der Bevölkerung in Gaza, ist unter 19 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen, ob eine kleine junge Familie in den nächsten Tagen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten fliehen kann, wie damals Maria und Josef mit dem neugeborenen Jesus. Das ist wenig wahrscheinlich. Und Ruhe im Wochenbett, was für Mütter eigentlich angesagt ist, die gerade geboren haben, wird es da so oder so kaum geben. Und seit ich hier auf der Kanzel stehe und zu uns spreche, seit etwa mehr als 5 Minuten sind ungefähr geschätzt und hochgerechnet weit über 1000 Kinder auf der ganzen Welt geboren worden. Das können wir natürlich nicht nachzählen und überprüfen, aber man ist sich weitgehend einig darüber, dass circa 4 Kinder pro Sekunde auf dieser Welt geboren werden. Und es leben 2,4 Milliarden Kinder unter 17 Jahren im Moment auf dieser Erde. Dieser Eindruck täuscht uns vielleicht hier bei uns im westlichen Europa, im westlichen Deutschland, was die durchschnittliche Menge an Kindern und Jugendlichen betrifft. Aber ich wollte diese Zahlen und diese Überlegungen einmal voranstellen hier am Weihnachtsmorgen, wo uns die Geburt Jesu vor Augen steht und die vielen anderen Geburten, die unter ähnlich schweren Umständen stattfinden, weit entfernt von Spitälern und Hilfe jeglicher Art in Slums, in Bunkern, in Flüchtlingslagern, überall dort, wo die frische Landluft des Stalls als unerreichbar herrlich gilt. Und deshalb haben die Mütter und Väter unserer Perikopenordnung, die die Bibeltexte für den heutigen Morgen festgelegt haben, eine weitere Geschichte einer Geburt ausgesucht, einer unzumutbaren Geburt, die erzählt wurde, die lange her ist, und leider ist die Welt immer noch so verrückt, wie das damals geschah, dass so etwas jederzeit wieder passieren kann. Die junge Frau, von der ich jetzt erzähle, ist im Gegensatz zu Maria verheiratet. Und sie erwartet wieder ein Kind. Sie hat schon eine Tochter und ihr Mann ist vom selben Stamm wie sie. Also es ist alles ganz ordentlich, es ist alles ganz standesgemäß. Es ist alles so, wie es sein soll. Aber die ganze Familie gehört zu einem unterdrückten Volk. Sie werden übel ausgenutzt, dieses Volk, und ausgebeutet. Und sie sind selten satt. Und sie sind ohnmächtig den Launen ihrer Aufseher ausgeliefert, als gelten keine Menschenrechte für sie. Und darüber diskutieren sie viel im Verborgenen, ob sie aus dieser Situation heraus fliehen sollen, ob sie sich davon machen sollen oder ob sie doch bleiben sollen, weil sie hier wenigstens was zu essen kriegen und ein Dach über dem Kopf haben. Vor allen Dingen bräuchten sie einen, der sie anführt, der sie herausholt aus dieser misslichen Situation. Und gelingen kann das Ganze nur, wenn sie alle zusammenhalten, wenn alle mitmachen. Aber was soll eine Flucht bringen? Niemand würde sie irgendwo auf der Welt erwarten. Und davor ist auch noch das Meer, durch das alle irgendwie hindurch müssten. Eine schwierige Situation. Und sie besprechen sich immer wieder. Und dann taucht eine winzige Hoffnung auf ein besseres Leben auf aus dieser verrückten Welt, die sie dennoch haben, und sie teilen sie miteinander. Sie glauben, dass es einen Erlöser, einen Heiland, einen Messias geben wird, der sie herausholt aus ihrer misslichen Situation. Mitten in der Schwangerschaft der jungen Frau spricht sich dann herum, dass der neue Diktator, der gerade an die Macht kam, noch wesentlich schlimmer ist als der Alte und dass der alle neugeborenen Knaben in den Fluss werfen und ertrinken lassen will. Und darum betet die schwangere Frau wahrscheinlich inständig, dass es lieber ein Mädchen wird als ein Junge. So wie sie andernorts und zu anderen Zeiten beten, dass es unbedingt ein Junge sein muss, weil diese Welt eben ein bisschen verrückt ist. Aber jene Frau damals bekommt einen Jungen, bekommt einen Sohn, weil es offensichtlich nicht nach den eigenen Wünschen, nach ihren Wünschen geht, sondern nach Gottes Verheißung, nach Gottes Bestimmung, nach Gottes Vorhaben. Die Hebammen damals geben zu Protokoll, als man sie verhört, warum immer noch so viele Buben am Leben sind: Die Frauen sind kräftige Frauen und ehe die Hebamme zu ihnen kommt, da haben sie schon geboren. Das Neugeborene, von dem hier erzählt wird, ist ein ganz besonderes Kind. Das sieht und das spürt die Mutter. Aber er schwebt in Lebensgefahr. Nicht, weil er schwach wäre, weil er nicht so gesund wäre, sondern wegen der sinnlosen Gewalttätigkeit der damals Herrschenden. Und im ersten Moment fällt ihr nichts Besseres ein, als ihren neugeborenen Sohn zu verstecken. Das tut sie wohl intuitiv, ohne viel darüber nachzudenken. Und 3 Monate etwa geht das tendenziell gut. Da ist das Kind noch leise. Aber dann hat dieser und jener doch einmal ein Baby schreien gehört, ein Baby weinen gehört und angefangen, Fragen zu stellen. Aber Gott hat jener Frau nicht nur einen Sohn geschenkt, jetzt hat er ihr auch noch eine göttliche Eingebung geschenkt. Und so fasst sie einen gefährlichen, aber auch einen genialen Plan. Sie wird ihren Sohn aussetzen. Dass das verboten ist, das weiß sie selbst. Und dass es auch gegen Gottes Gebot ist, ein Kind auszusetzen, das muss ihr niemand erklären. Und zu total spontanen Handlungen neigt sie sowieso nicht. Darum baut sie einen stabilen, einen transportfähigen, einen sicheren Kasten für ihren Säugling und setzt ihn genau dort aus, wo er auch ganz sicher gefunden wird. Die große Schwester ist neugierig und sieht aus sicherer Entfernung zu, was geschieht. Und es geschieht das, was sie erhofft hat. Die Verwandtschaft des Diktators, die sich oft dort aufhält, findet das Waisenkind. Und die Herzlichkeit und die Hilflosigkeit des kleinen Babys überwältigt auch Familienangehörige, die sonst Mord und Totschlag alltäglich finden und bei denen ein Menschenleben wenig wert ist. Ganz zu schweigen vom Wissen, dass ein Menschenleben eine unverlierbare Würde hat. Dass ihr Sohn gefunden wurde, dass ihr Sohn gefunden wird, das hat die Mutter sich gehofft. Und was sie nicht zu hoffen wagen konnte, genau das tritt dann ein. Denn sie wird als Amme engagiert, weil das Kind noch gestillt werden muss. Dafür bekommt sie sogar noch einen Lohn. Es war und es ist eine verrückte Welt. Das Kind wächst und gedeiht, aber das Happy End der Geschichte ist noch weit. Als ihr Sohn entwöhnt ist, muss sie ihn nämlich hergeben und kann nicht einmal von weitem zusehen, wie er im Palast als Prinz von Ägypten aufwächst, geschweige denn, dass sie Einfluss auf seine weitere Erziehung nehmen kann. Aber nach allem, was in einem einzigen Menschenleben dazwischen kommen kann, endet es gut. Dieses Kind war der Messias, der Heiland, der das versklavte Volk in die Freiheit geführt hat. Und jetzt will ich noch mal über uns sprechen. Wir alle sind einmal so wie dieses ausgesetzte Kind, so wie dieses Jesuskind im Stall zu Bethlehem auf diese Welt gekommen. Genauso wie die beiden Knaben, hilfsbedürftig und herzig. Ohne die Fürsorge unserer Mütter, unserer Eltern hätten wir nicht überleben können. Schutzbedürftig waren wir. Aber stark war in uns auch immer darin zu leben. Wir waren ohnmächtig, aber auch für uns hat Gott eine Bestimmung, hat Gott einen Plan. Dabei haben wir uns nicht entschieden, ob wir im 20. oder im 21. Jahrhundert geboren werden, auch nicht für diese Weltgegend, geschweige denn für unser Land, auch nicht für unsere Eltern und unsere Verwandten, auch nicht für all die näheren Umstände. Wir kamen auf diese Welt, ganz egal, wie verrückt die aktuellen Verhältnisse sind oder waren, die wir an Weihnachten besonders spüren, wo es wieder schwer ist für viele Kinder, die jetzt geboren werden, mitten im Krieg, mitten in der Armut, mitten im Leid. Aber eins haben wir alle gelernt. Gott erspart den beiden Babys und denen, die heute geboren werden, und ihren Eltern nichts davon, was Menschen einander zufügen können. Das kann allen passieren. Aber in dem allen ist er und war er den beiden nah, ist er und war er uns nah und war schon immer vor uns da, wie wir es eben gesungen haben. Bevor wir geboren wurden, hat er uns schon auserkoren. Seit mehr als 3000 Jahren ist Gott da, beschützt, bewahrt und hilft uns und hat einen Plan und eine Bestimmung für unser Leben. Das sagen uns die beiden Geschichten der biblischen Babys. Gott ist für uns da. Er ist Friedefürst. Er ist für uns. Und er hilft uns, unseren Weg zu suchen und zu finden und unseren Weg zu gehen. Unseren Auftrag zu erfüllen, nach unserer Bestimmung zu leben. Längst wisst ihr und wissen Sie schon, wessen Geburtsgeschichte ich da eben noch erzählt habe. Schon aus dem Kindergottesdienst oder dem Religionsunterricht ist uns diese Geschichte vertraut. Und so lese ich heute, anders als sonst, den vorgeschlagenen Predigttext am Ende meiner Predigt zum ersten Weihnachtsfeiertag 2023 aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, und ich lese nach der Züricher Übersetzung. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging und nahm die Tochter Levis zur Frau, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie sah, dass er schön war. Da versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger aber konnte sie ihn nicht versteckt halten, und sie nahm für ihn einen Korb aus Papyrus und verklebte ihn mit Asphalt und Pech, und sie legte das Kind hinein und legte ihn ins Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um sich am Nil zu waschen, während ihre Dienerin am Ufer des Nil auf und ab ging. Und sie sah den Korb mitten im Schilf und schickte ihre Sklavin hin und ließ ihn holen. Und sie öffnete ihn und erblickte das Kind, und sie, es war ein weinender Knabe. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte: Das ist eins von den Kindern der Hebräer. Seiner Schwester aber sagte zur Tochter des Pharao: Soll ich gehen und dir eine hebräische Amme rufen, damit sie das Kind für dich stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh. Da ging die junge Frau und rief die Mutter des Kindes, und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit dir und stille es für mich, und ich werde dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Und das Kind wuchs heran, und sie brachte es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie nannte es Mose und sprach: Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Und der Friede Gottes, der zu Weihnachten zur verrückten Welt gekommen ist, aber schon mit Mose und seiner Mutter war, dieser Friede, der höher ist als unsere Vernunft, der stärke und bewahre uns und unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.